So, mit gleichem Schwung machen wir jetzt weiter. Die Übersetzer, die fürchten schon, wenn ich hier vorne stehe, weil ich so schnell rede. Olga, ich sehe dich. Genau. Wir machen weiter in unserer Reihe über Apostelgeschichte. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Text der ersten Gemeinde aus der Apostelgeschichte. Ich lese uns die Verse aus Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 38. Ich hoffe, der steht da vorne, ist schon, glaube ich, besser. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an etwas fehlte, war jeder bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Aposteln nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Bis hierher. Es war schon ein paar Jährchen her, da waren wir noch in der Gemeindegründung in Spanien. Es war so wahrscheinlich 2001. Ich habe da auch ein Bild noch gegoogelt von unserer Gemeinde. Da bin ich letzte Woche noch bei Google Earth durchgelaufen. Vielleicht sieht man es ja gleich genau hier. Die Comunidad Cristiana El Buen Pastor in Grau de Castellón. Genau, da haben wir 10 Jahre gewohnt und gelebt und gewirkt. In dieser kleinen Gemeinde, der kleine Raum hier, da passen locker 120 Leute rein im Stehen. Eines Morgens zum Gottesdienst kam eine Frau, ich nenne sie mal Paula. Paula war gesundheitlich sehr eingeschlagen, hatte auch keinen Beruf gelernt, war geschieden, sie war arm und hatte kaum Geld, ihre beiden Kinder zu unterhalten. Eines Morgens taucht sie auf und steht dann da und erzählt, in dem anderen Wohnblock, wo vorher der Gemeinderaum war, da hat sie oben im 3., 4. oder 5. Stock gewohnt und in diesen großen Wohnblocks in Spanien oder auch sonst auf dieser Welt gibt es so Lichtschächte, wo man einfach so ein bisschen Luft reinkommt auch. Und über so einen Lichtschacht, da schallt alles, was man so unten macht, auch nach oben. Das heißt, sie hat die Gottesdienste mitbekommen, die Lieder. Vermutlich auch die ein oder andere Predigt. Wohl oder übel. Aber bei ihr war es zum Wohl, denn es hat sie angesprochen. Sie hat gemerkt, uns sind Menschen, die ticken anders wie ich. Und in meiner Not, da gehe ich da mal hin. Und so kam sie und so stand sie da eines Morgens beim Gottesdienst. Und sie kam öfters. Sie findet Gemeinschaft, findet zum Glauben, entdeckt Jesus und lässt sich taufen. Die schwierige Situation in ihrem Leben bleibt. Aber als Gemeinde versuchen wir zu helfen. Es war damals eine Zeit, da war viel Not auch, viel illegale Zuwanderung, Lebensmittelpakete waren verteilt. Und wir starten mal einen Hauskreis. Es ist gar nicht so einfach in Spanien, weil du kommst eigentlich in kein Haus rein, auch bei den Gläubigen, bei den Frommen nicht. Du musst dich irgendwo anders treffen normalerweise. Und wir starten so einen Kreis und sie kommt dazu und wir entdecken die Bibel. Es war eine schöne Zeit für sie und sie schafft in dieser Zeit auch den Führerschein zu machen. So war sie dabei. Unsere Gemeindegründung damals in Spanien war so ein bisschen urgemeindemäßig, allerdings weniger Jerusalem als vielleicht eher Korinth. Auch unsere Glaubensväter und Mütter hier in der Brüdergemeinde in Korntal haben uns das Vorbild der Urgemeinde ins Stammbuch geschrieben. Da. Mitglieder haben das hier auswendig gelernt. Seite 1, Absatz 2, da steht, es ist das Bestreben der Brüdergemeinde, entsprechend ihrem geschichtlichen Erbe, eine Gemeinschaft zu sein, die der Urgemeinde möglichst ähnlich ist. Also, diese Urgemeinde, sie hat auch unsere Vorfahren geprägt. Gelebte Gemeinschaft. Und Es waren nicht zu viele, aber einige da, vor eineinhalb Wochen draußen auf dem Schulbahnhof, da ging es um die Hungerjahre im Strohgäu. Und wir können uns ja gar nicht vorstellen, was es bedeutet zu hungern. Und Menschen hier in der Gegend gestorben sind an Hunger. Von München auf dem Weg nach Korntal lagen sie dort irgendwo und sind verhungert gewesen. Und da wurde auch vom Staat überlegt, wie und wo muss Essen verteilt werden. Und in Korntal waren wenige, die Hilfe gebraucht haben, weil sie es miteinander leben wollten hier, sich gegenseitig zu unterstützen, dass keiner Hunger leiden musste, nach ihrem Vorbild der Urgemeinde. Ein Beispiel, gelebte Gemeinschaft. Bevor wir jetzt hineingehen in das Miteinander der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, vielleicht ein paar Takte, weil wir mittendrin sind in dieser Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch, das beschreibt, wie der Heilige Geist nach der Himmelfahrt und dann auch nach Pfingsten von Jesus durch die Apostel gewirkt hat. Sie erzählt uns, wie die ersten Gemeinden entstanden sind und über alle kulturellen und religiösen Grenzen hinweg Gottes Reich gebaut haben in diesem römischen Reich damals. Wir tun gut daran, wenn man auch einzelne Wirkungen vom Heiligen Geist in dieser Geschichte nicht grundsätzlich verallgemeinern. Und so werde ich es auch heute nicht tun, dass wir am Eingang überlegen, wer verkauft und wem verteilen wir es. Zeitlich umfasst die Apostelgeschichte ungefähr 30 Jahre, drei Jahrzehnte. In diesen drei Jahrzehnten wird uns von diesen unterschiedlichen Gemeinden berichtet und was Gott getan hat, wie vor allem Gott, der Heilige Geist, durch den Apostel Paulus das Evangelium in die westliche Welt hineingetragen hat, in unsere Richtung, im Römischen Reich. Das sind die Gemeinden, von denen wir lesen. Wir wissen wenig über den Weg nach Osten mit dem Apostel Thomas und anderen. So kam es zu uns. Und wenn wir jetzt heute diesen Text gehört haben, dann befinden wir uns ganz am Anfang, vermutlich im ersten Jahr oder die ersten eineinhalb Jahre nach Pfingsten in der ersten Gemeinde. Es war so der Höhepunkt der Jerusalemer Gemeinde. Es war noch so richtig Flitterwochenstimmung damals, in der ersten Zeit. Noch wird auch nicht von Christen gesprochen, sondern von gläubig gewordenen Leuten, die an Jesus gläubig geworden sind. Auch der Begriff Ekklesia, Gemeinde, kommt da noch nicht vor, erst ein paar Kapitel später. Die ersten Christen, Jesus, gläubige Menschen, die sich versammelt haben, hauptsächlich aus Jerusalem, Juden aus Jerusalem, aus den verschiedenen Ländern der Diaspora, die dort gewohnt haben, und etliche Gottesfürchtige, also Menschen, die sie zum Judentum gehalten haben. Das sind die Menschen, die wir hier treffen, von denen wir gerade gelesen haben. Und in unserer Predigtreihe geht es um die ganz unterschiedlichen Beziehungen, die wir auch als Gemeinde erleben, miteinander. Die Generationen letzte Woche, und ich habe mich noch, freue mich noch daran, wie er alles umeinander gesprochen hat, wie wir das umsetzen können, die verschiedenen Generationen, dann auch beim Mosaik drüben, Gemeindezentrum, fast 130 Leute, die gekommen sind und nächste Woche hoffentlich wieder. Und heute schauen wir hinein, das Miteinander der verschiedenen Gesellschaftsschichten. Das heißt hier, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz. In ein paar ganz knappen Worten berichtet jetzt hier Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, sie waren ein Herz und eine Seele. Wie kam es dazu? Was haben sie getan, dass man so wird? Das wird man ja nicht von alleine. Und einen kleinen Einblick, ein bisschen mehr, das wird uns berichtet in Apostelgeschichte 2. Da heißt es, Vers 42 bis 47, sie ließen sich regelmäßig unterrichten von den Aposteln. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten Abendmahl miteinander. Sie waren wie eine große Familie. Wenn es etwas fehlte an irgendjemanden, dann haben sie dafür gesorgt und auch Hab und Gut zum Teil verkauft. Tag und Nacht kamen die Gläubigen Tag für Tag einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl und hielten gemeinsame Mahlzeiten. Also Gemeinschaft kommt nicht nur von irgendwo her, sondern sie kommt, weil die Menschen damals viel Zeit miteinander verbracht haben. Der andere, er war ihnen wichtig. Es ging um Jesus. Es Das gemeinsame Studium im großen und kleinen Bibelstudium, im großen und kleinen Kreis, Abendmahl feiern, regelmäßige Mahlzeiten. Und dadurch wurde die Not des anderen sichtbar. Wenn man zusammenkommt, wenn man sich trifft, wenn man es wagt, den anderen anzusprechen, dadurch wurde Not sichtbar und dieser Not wurde dann auch geholfen. Und es war eine große Naherwartung, dass Jesus ganz bald wiederkommt. Was sicherlich auch mit einem Grund, dass man doch so manches auch schon verkaufen konnte. Und die Apostel, sie predigten, sie bezeugten die Auferstehung von Jesus Christus. Das stand im Mittelpunkt. Und darum herum hat sich Gemeinde entwickelt. Menschen kamen dazu. Es waren Zeichen und Wunder und Menschen haben Jesus entdeckt. Und in diesem Zusammenhang heißt es dann, keiner der Gläubigen musste Not leiden. Keiner musste Not leiden. Und es zeigt uns doch schon, dass hier ganz unterschiedliche Menschen, auch Gesellschaftsschichten, miteinander in der ersten Gemeinde versammelt waren, die ein Herz und eine Seele waren und sich gegenseitig unterstützten. Es war so ein Querschnitt auch der Gesellschaft, die da war. Menschen mit mehr oder weniger Geld, Menschen mit mehr oder weniger Grundbesitz oder gar keinem, Menschen mit und ohne soziale Absicherung, und das war damals hauptsächlich ein Ehepartner und ein Familienverband. Es gab noch keinen Sozialstaat und auch keine Krankenkasse. Also das war die Absicherung, das Umfeld, die Familie. Menschen mit und ohne Altersvorsorge, und es waren hauptsächlich Kinder, und unterschiedliche soziale Stellungen. Sie waren beieinander und dieser Text zeigt uns, die Gemeinde übernimmt Verantwortung für die Menschen, die zu ihr gehören, unabhängig ihrer Gesellschaftsschicht. Diakonie innerhalb der Gemeinde. Und wir fokussieren heute auch hauptsächlich auf die Gemeinde. Und es kommt auch wenig vor heute in der Diakonie außerhalb der Gemeinde, was auch wichtig ist. Aber hier merken wir, es war ein gemeinsames Miteinander, ein Fokus auf die Menschen, die dort zusammenkommen. Vereint in Jesus Christus, Brüder und Schwestern und Gemeinde trägt Verantwortung füreinander. Wir füreinander. Es war sicherlich im zeitlichen Umfeld eine Kollektivgesellschaft damals und viele Kulturen bis heute noch, wo die Gruppe wichtig war und weniger der Einzelne gezählt hat. Wir leben heute in der individuellen Gesellschaft. Jeder ist der Einzelne ist wichtig, die Gruppe weniger. Die Gemeinde wird zur Familie und nimmt besonders dort, wo es auch Familie nicht gab, Verantwortung füreinander, Brüder und Schwestern. Das war diese erste Gemeinde dort. Jeder zählt, jeder ist wichtig, jeder darf dazugehören. Und diesem Vorbild sind dann auch diesem Vorbild in Jerusalem sind dann auch die anderen Gemeinden gefolgt, die Paulus dann später gegründet hat. Zusammen ein Herz und eine Seele, alle quer durch die Gesellschaftsschichten hindurch miteinander. Das war besonders. Die Gemeinde Jesu in der Apostelgeschichte, so wie sie sie uns darstellt, jetzt ganz konkret hier in Jerusalem, aber auch dann später in Antiochien, in Korinth und dann auch in Ephesus und in Galatien, das war das ganz Besondere der damaligen antiken Welt. Es gab unendlich viele Vereine und Zünfte, die alle nach Schichten geordnet waren, aber die Gemeinde, sie stellt sich dar als Menschen, die an Jesus glauben, wo die Schichtzugehörigkeit keine Rolle spielt. Paulus drückt es mal so aus in Galater 3,28. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus seid ihr alle eins. Das hat die Gemeinde damals schon attraktiv gemacht. Wie gesagt, es gab unendlich viele Zünfte und Vereine in der antiken Welt, die sich auch getroffen haben, die aber alle separat waren. Jeder hatte seine Schicht, wo er dazugehört hatte. Und dieser Verein damals, der war verantwortlich hauptsächlich dass es regelmäßige Gastmähler gab und am Ende des Lebens dann auch ein ordentliches Begräbnis stattgefunden hat für die Mitglieder. Die erste Gemeinde, die Gemeinden, ein Vorbild des Miteinander. Wir gehören alle zusammen. Wir haben heute Morgen im ersten Gottesdienst nächste Woche hier das Abendmahl gefeiert. Auch dieses Herrenmahl war damals jeden Sonntag. Das heißt, das gemeinsame Zusammenkommen, das gemeinsame Essen, auch wichtig für die, die vielleicht nur einmal in der Woche was Richtiges zum Essen bekamen. Man hat sich getroffen zum gemeinsamen Essen und irgendwie ging es dann über auch ins Abendmahl. Und es war besonders eine Herausforderung natürlich auch für die eher wohlhabenden Mitglieder in der Gemeinde, weil ein Essen jeden Sonntag für die Gemeinde war eine Herausforderung. Aber die Gemeinde Gottes, die Gemeinde von Jesus hat sich dargestellt am Anfang in Jerusalem und später in der Apostelgeschichte als ein Platz, ein Raum, wo Respekt war füreinander, die Wertschätzung auch der Gleichheit der unterschiedlichen Schichten. Und es war was ganz Besonderes damals in der antiken Welt. Ein Vorbild für uns. Sie waren ein Herz und eine Seele. Keiner musste Not leiden. Jetzt könnten wir so eine Gesprächsrunde machen, aber machen wir heute nicht. Aber vielleicht draußen auf dem Saalplatz. Und ich stelle diese Frage jetzt einfach für uns hinein in unser ganz persönliches Leben. Kennen wir die Nöte unserer Geschwister in der Gemeinde? Damals waren sie bekannt und es wurde darauf reagiert, weil sie zusammen waren. Jetzt haben wir da natürlich ein bisschen andere Herausforderungen in unserer doch anderen Kultur. Individualistischen Kultur. Viele Kulturen bis heute, da ist der Sonntag, Gottesdienst, der Familientag. Da bleibt man von morgens bis abends zusammen. Wir in Korntal sind da schon ganz gut. Wir stehen noch ein bisschen auf dem Saalplatz draußen. Ich kenne andere Gemeinden, da war nach 5 Minuten alles weg. Aber kennen wir, und diese Frage stelle ich hinein, auch in unser persönliches Leben, unsere Gemeinde, kennen wir, so wie die ersten Christen, die Nöte unsere Geschwister, der anderen, jetzt mal ganz unabhängig, auch vielleicht von den finanziellen Nöten, aber auch, wissen wir Bescheid? Das war für mich auch mit so einem Schlüssel hier in dieser ersten Gemeinde dort, die ein Vorbild war für die weiteren Gemeinden, die Paulus gegründet hat und auch für uns ein Vorbild war von der Gründungsgeschichte her und auch für uns im 21. Jahrhundert. Vielleicht ist es nicht, jeden Tag sich zu treffen hier im Saal und dann daheim Abendmahl zu feiern, aber wie treffen wir uns? Nehmen wir, kennen wir die Nöte der anderen? Haben wir diese Beziehung zueinander? Auch wenn es um unterschiedliche Gesellschaftsschichten geht, wissen wir um die Not? Und wenn ja, was bin ich bereit, dafür zu opfern, in Anführungsstrichen, um der Not bei dem anderen zu begegnen? Und wenn nein, was will ich unternehmen, persönlich, um den anderen kennenzulernen? Ich habe mich riesig gefreut, letzte Woche und auch nächste Woche wieder unser Mosaik. Das ist schön, aber es darf nicht das Einzige sein, dass wir uns treffen und voneinander hören. Lasst uns überlegen, auch jeder ganz persönlich, wie es uns da geht. Wo weiß ich vom anderen und wo ist an mir, deinen Schritt zu tun? Oder ich stelle die Frage noch größer, weil die kam dann in der Apostelgeschichte auch noch. Kennen wir die Nöte der anderen Christen, Geschwister auf dieser Welt? Wenn wir einen Sprung in die Apostelgeschichte nach vorne machen, dann werden wir ziemlich bald lesen, auch in den Briefen von Paulus, dass diese Gemeinde, die wir jetzt hier zum Vorbild haben in Jerusalem, dass diese Gemeinde später verarmt war. Und Paulus anfing in den Gemeinden in Kleinasien, wo immer er war, zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem. Da war Not geworden, da war Verfolgung, da war Not am Mann. Kennen wir die Nöte der anderen Christen auf dieser Welt und tragen wir diese Verantwortung mit, auch als Gemeinde, aber auch jeder ganz persönlich? Lasst uns doch diese Fragen einfach auch jeder ganz persönlich stellen, für sich, und darauf auch eine Antwort geben. Wir hören nachher noch was auch von der Türkei, wo wir vielleicht mit anpacken können, wo alle betroffen hat und Gemeinden in diesen großen Regionen auch nicht mehr entstehen. Da sind, weil Häuser kaputt sind und Menschen gestorben sind. Kennen wir die Nöte der Christen jetzt ganz bewusst in dieser Welt? Und was tue ich, was tust du, um dieser Not auch zu begegnen, innerhalb der Gemeinde, aber auch darüber hinaus? Und die zweite Frage, die sich mir stellt, und ihr merkt, ich will gar nicht so arg rein, was wir alles ganz konkret tun können und was wir alles verkaufen sollten, sondern ich möchte uns eigentlich herausfordern in dieser Frage auch, wenn wir das so lesen von den ersten Christen mit dieser Not, aber auch die Frage, erreichen wir als Gemeinde die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten mit dem Evangelium? Von der Sigma-Studie, viele kennen sie vielleicht, die 10 verschiedenen, jetzt in Deutschland, mag in anderen Ländern ganz anders sein, die 10 verschiedenen Gesellschaftsschichten, die wir kennen in unserem Land. Und auch da geht mir es nicht darum, jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, ja, wir müssen und wir sollten, sondern ja, lasst uns doch da uns immer wieder auch die Frage stellen, wenn ihr das jetzt so nebenher lest, so ein bisschen, und euch selber einordnet, wo ihr dazugehört und manchmal auch überlegt, wo wir als Gemeinde uns da drin sind. Und wir wissen ja auch um diese Fragen, wo Menschen zu uns kommen und sagen, mit denen kann ich nichts anfangen, die sind ganz anders wie ich. Da kann ich gar nicht reden, die sind alle, keine Ahnung, wie studiert und ich bin's nicht. Ja, auch Gemeinde ist Teil dieser Gesellschaft und trotzdem bleibt dieser Auftrag auch an uns, auch aus dieser Geschichte heraus, der ersten Christen, was ist mein Auftrag? Und es ist ganz schnell gesagt, ja, die Gemeinde sollte, aber es liegt doch an mir, an jedem ganz persönlich, wie ich bereit bin, auch Grenzen, Gesellschaftsgrenzen, Geschichten zu überwinden und mal auch Musik zu hören, die nicht meinem Geschmack entspricht. Lasst uns diese Frage auch bewegen. Was hindert mich, dich ganz persönlich daran, soziale Grenzen zu überschreiten, mich darauf einzulassen, auf andere Menschen, die gar nicht so ganz in meinem Milieu auch zu Hause sind? Und wo ist auch dran, als Gemeinde uns diese Frage zu stellen? Und was ist unser Auftrag auch in unserer Gesellschaft? John Piper hat einen Satz gesagt, der mich angesprochen hat. Das war in diesem Zusammenhang mit Lausanne in Kapstadt schon ein paar Jährchen her, wo die Not der südlichen Welt noch ganz anders dargestellt wird, was sie für Probleme und Sorgen haben, der Rest der Welt, wo es uns doch relativ gut geht. Und John Piper sagt in diesem Zusammenhang, um Christi willen lässt uns als Gemeinde das Leid der Welt nicht kalt, vor allem das ewige Leid. Und wenn wir eins von beiden außen vor lassen, dann haben wir entweder ein verkorkstes Verständnis von Hölle oder ein verkorkstes Herz. Er nimmt uns mit heim und fordert uns heraus, auch so wie die ersten Christen uns immer wieder herausfordern, aus unserer Komfortzone herauszugehen, auch untereinander, miteinander, auf den anderen zuzugehen. Es zuzulassen, dass es passiert, dass uns Jesus miteinander vereint. Und was es dann konkret heißt, die Not wird sichtbar werden. Ich komme zum Schluss und nochmal zurück nach Grau, Castellón, zu Paula. Ja, sie hat es geschafft, animiert, motiviert durch diesen Hauskreis, den Führerschein zu machen und war glücklich. Aber irgendwann kam sie nicht mehr. Das Leben war zu schwer oder die Gemeinschaften der Gemeinde zu schwach oder die Scham zu groß, immer wieder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich weiß es nicht. Wenn ich sie getroffen habe, dann war es eher peinlich. Vielleicht haben wir auch schon solche Beispiele. Oder wir haben anderen geholfen, haben Geld gesammelt und irgendwie blieb dann doch das Gefühl, irgendwie wurden wir ausgenutzt. Ja, und viele von uns kennen das. Ein Herz und eine Seele damals, die Flitterwochen der ersten Gemeinde, auch mit einem schönen Gefühl verbunden. Und trotzdem, dann auch später, es wurden welche vernachlässigt. Es prägt doch auch unser Miteinander, das Enttäuschtsein und das Nachgehen und nochmals draufgelegt zu haben. Und dann sind sie vielleicht nicht mehr da und ich habe das Gefühl, irgendwie bin ich doch ausgenutzt. Aber mal ehrlich, ist das der Grund, uns nicht einzusetzen für andere? Dem Gebot Jesu nachzukommen, die erste Gemeinde als Vorbild zu nehmen und sagen, doch, auch dann, wenn ich immer wieder oder öfters das ganz andere erlebt habe, was uns vereint, ist kein schönes, verliebtes Gefühl eines Herzens, einer Seele. Sie waren vereint als Herz und Seele, weil der Auferstandene das Fundament von ihnen war, weil Jesus Christus ihr Fundament war. Und deshalb kann Paulus sagen im Galaterbrief 2, Vers 6, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, und fordere uns du immer wieder auch heraus, auch in unserem Leben und auch durch die ersten Gemeinden. Diese Spannung im Miteinander. Wir haben so einfach, es gibt vor allem hier in Stuttgart für jeden was, nach Geschmack und nach sozialer Schicht. Ich bitte dich sehr, Herr, dass wir das für unser persönliches Leben immer wieder annehmen, uns herausfordern lassen, auch nach der Not des anderen zu sehen, auch innerhalb unserer Gemeinde, aber auch darüber hinaus, wo die Not groß ist und wo du hineinkommen möchtest durch mich, wo ich es nicht schaffe, diesen Schritt über die Grenze zu gehen, da hilfst du mir, hilfst du uns. Und wo wir uns ausruhen in unserem kleinen Kreischen mit Familie und vielleicht Hauskreis, da zeig uns du wieder den größeren Blick, die Verantwortung, auch für die Menschen darüber hinaus in unserer Gemeinde. Dass wir die Not des anderen sehen. Hilf uns dabei, Acht zu haben aufeinander und gegenseitig Lasten zu tragen. Amen.